Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hallo Robert.
Schönen guten Abend.
Diesmal nicht aus dem Hotel, oder?
Nein, ich bin tatsächlich diesmal zu Hause an meinem Schreibtisch, nicht in der Küche, nicht im Zimmer meines Sohnes, sondern an meinem Schreibtisch.
Gab es schon einige Folgen nicht mehr. Fühlst du dich denn wohl?
Ja, ist ein bisschen befremdlich, muss ich tatsächlich sagen, aber es fühlt sich doch ganz gut an.
Ich bin auch in meinem Büro, aber leider ist es immer noch Baustelle. Das letzte Zimmer jetzt in dem Haus, wo wir reingezogen sind, das immer noch Baustelle ist. Aber es wird.
Super.
So, wir wollen euch jetzt aber heute nicht nur von unserem Büro und wo wir den Podcast aufnehmen erzählen, sondern wir haben heute auch zwei Gäste da, fernab von einem Artikel in der Ergopraxis, den gibt es dieses Mal nicht dazu, denn der Fachausschuss Geriatrie vom DVE hat sich bei uns gemeldet mit einem sehr, sehr interessanten Thema. Und zwar geht es um das Thema Demenz hinsichtlich diesmal von Bewegung und Orientierung. Das sind unsere Schwerpunkte heute. Und die Steffi Rivers und die Nathalie Getz, habe ich es richtig ausgesprochen? Nathalie Getz, gell? Die wollen
genau,
uns
Nathalie
heute,
Getz, ja.
Danke. Die wollen uns heute ein bisschen was dazu erzählen. Hallihallo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Bitte stellt euch doch einmal kurz vor für unsere HörerInnen.
Ja, erstmal, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei euch sein darf und auch mit der lieben Steffi zusammen vom Fachausschuss. Mein Name ist Nathalie Getz, ich bin Ergotherapeutin seit 2006 und habe dann mit einem kurzen Gastspiel in einem Seniorenheim gearbeitet und bin jetzt aber mittlerweile seit 16 Jahren in einer Praxis für Ergotherapie in Mayen tätig. Eingangs habe ich noch so im pädiatrischen Bereich schwerpunktmäßig gearbeitet, habe mich dann aber doch ziemlich schnell so Richtung Geriatrie spezialisiert. Die Praxis arbeitet auch schon lange sehr erfolgreich mit dem Krankenhaus, was nebenan ist, quasi zusammen. Und wo ich dann auch mit anderen Kolleginnen die Akutgeriatrie betreue. 2017 habe ich dann an der Zuid Hogeschool in Heerlen mein Bachelorstudium begonnen. Und als ich dann 2019 fertig war, hatte ich halt noch nicht so genug und habe dann gleich den European Master of Science in Occupational Therapy angeschlossen. Da habe ich mich eher so ein bisschen auf die Betätigungs- oder Handlungswissenschaft konzentriert. Ja, im letzten Jahr habe ich dann dort auch stundenweise als Dozentin, also an der SOID als Dozentin gearbeitet und fange jetzt tatsächlich am Montag auch noch eine neue Stelle als Dozentin an einer Fachschule für Ergotherapie in Koblenz an. Ja, seit 2015 bin ich im Fachausschuss Geriatrie aktiv und genau, da bin ich dann gemeinsam auch mit der Steffi schon lange vertreten und ich würde jetzt das Wort dann an Steffi übergeben.
Vielen Dank. Ja, mein Name ist Steffi Rivers, ich bin 38 Jahre alt aus Berlin und seit 14 Jahren Ergotherapeutin, immer im Praxiskontext gearbeitet und somit die ambulante Versorgung geriatrischer Klientinnen so in meinem Fokus. Seit 10 Jahren bin ich jetzt auch im Leitungsteam des Fachausschusses Geriatrie im Deutschen Verband Ergotherapie und in diesem Zusammenhang zusammen mit Nathalie oder auch den anderen Kolleginnen und Kollegen haben wir verschiedene Fachartikel veröffentlicht, sind häufig auf dem Ergotherapie-Kongress vertreten, haben auch Instagram jetzt schon mal ein bisschen bedient beim DVE mit ethischen Themen. Leitlinienarbeit ist für uns sehr wichtig und im Rahmen dieser Fachausschussarbeit haben wir ja auch das Buch herausgegeben, Ergotherapie in der Geriatrie beim Schulz-Kirchner Verlag. Da bin ich auch als Autorin und Herausgeberin dabei. Nochmal vielleicht kurz, was ist der Fachausschuss Geriatrie? Also der Deutsche Verband der Ergotherapie ist ja die größte Interessenvertretung in Deutschland. Und da gibt es verschiedene Gremien, in denen man sich eben berufspolitisch ehrenamtlich engagieren kann. Und einer der Fachausschüsse Geriatrie, da gibt es auch weitere Fachausschüsse für Pädiatrie, Arbeit und Rehabilitation und so weiter. Und einer dieser Fachausschüsse befasst sich halt mit geriatrischem Klientel. Und da gehöre ich dazu. Und die Öffentlichkeitsarbeit ist uns sehr wichtig, eben auch diesen Bereich der Ergotherapie immer wieder ins Gespräch zu bringen. Und insofern freuen wir uns sehr, dass wir heute mit euch bei Performance Skills diese Podcast-Folge aufnehmen können.
Ja, super. Vielen Dank für den Einstieg und schön, dass ihr euch vorgestellt habt. Wir würden auch gleich einsteigen ins Thema, würde ich sagen. Jetzt geht es ja heute auch um Demenz, haben wir gesagt, um Orientierung. Und wir sind über den Begriff der Hinlauftendenz gestolpert. Vielleicht könnt ihr erstmal erklären, was das genau ist, also die Hinlauftendenz. Und ich hatte mich gefragt, okay, kenne ich gar nicht das Wort, ich kenne nur die Weglauftendenz. Wieso wurde der Name denn geändert von Weg zu Hinlauftendenz? Vielleicht könnt ihr das kurz erläutern für uns.
Ja, also da steige ich sehr gerne erstmal ein. Ich würde gerne erstmal so ein kleines Beispiel erzählen, das jetzt gar nicht aus der Ergotherapie stammt, sondern quasi aus meiner eigenen Biografie. Also ich bin in einer Bäckerei mit Kaffee auf dem Land groß geworden. Und wie das halt dort so ist, da gibt es auch so Stammkunden, die halt sehr regelmäßig dann auch gerne mal zum Kaffee und Kuchen vorbeikommen. Und diese eine Dame, die ist sehr oft mit ihrem Ehemann so im Rentenalter bei uns gewesen. Und irgendwann ist sie an Demenz erkrankt. Und dann sind die beiden eigentlich selten bis gar nicht mehr gekommen, bis dann irgendwann die Frau bei uns in der Türe stand und einen Kaffee und ein Stück Kuchen bestellt hat. Sie hatte auch eine Handtasche dabei, aber kein Geld. Und es wurde halt relativ schnell klar, dass sie quasi aus ihrem Haus weggegangen ist. Und wir haben dann, also meine Mutter kannte halt die Familie auch sehr gut, hat dann dort nachgefragt und tatsächlich ist sie, ohne dem Mann Bescheid zu sagen, halt zu uns ins Café gekommen und hat Kaffee und Kuchen bestellt. Es wurde dann auch quasi im Verlauf der Zeit auch zu einer Regelmäßigkeit, dass sie halt sehr oft von ihr zu Hause verlassen hat und oft bei uns gelandet ist. Und ja, das ist so eine Geschichte, die hat sich bei mir so eingeprägt und verdeutlicht eigentlich ganz gut, worum sich das Thema Hinlauftendenz eigentlich bewegt. Und zwar grob geht es eigentlich um eine Beschreibung von scheinbar planlosem Umherlaufen. Und das tritt halt häufig im Zusammenhang mit einer Demenz auf. Es handelt sich eigentlich um so einen gesteigerten Bewegungsdrang und innere Unruhe, auch mit einer Anspannung und einhergehend oft auch dann mit diesen Orientierungsstörungen. Und das entsteht durch diese krankhaften Veränderungen im Gehirn. Und du hast recht, Robert, früher hieß das Weglauftendenz. Man hat oft auch Wegläufer gesagt oder Läufer gesagt, weil dieser Eindruck eben entsteht, dass die Menschen weglaufen. Also sie verlassen ihre Häuser, ihre Einrichtungen oder laufen vor Menschen davon. Und man hat diesen Namen irgendwann tatsächlich geändert, weil man festgestellt hat, die laufen eigentlich nicht weg, sondern da ist ein Ziel, die laufen irgendwo hin. Also da gibt es ein Ziel, eine Richtung oder irgendetwas, wo es hingehen soll. Und dann hat man eben gesagt, dann ist der Begriff des Weglaufens eigentlich falsch, sondern es ist eher ein Hinlaufen zu etwas. Wenn man so ist, das gibt es auch, so ein zielloses Wandern, Umherwandeln, dann spricht man wirklich eher vom Wandern.
Okay.
Genau. Und genau, man kann halt auch sagen, es tritt so bei jedem fünften Menschen, der so an Demenz erkrankt, ungefähr auf. Da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber das ist so quasi der goldene Mittelwert. So etwa jeder fünfte zeigt diesen gesteigerten Bewegungsdrang. Und der hat halt oft auch eine hohe Bedeutung für die Betroffenen. So, es geht um Bedürfnisse. Also sie können noch laufen, das nutzen sie, um aus so einer Situation, also zu irgendeinem Ziel zu kommen. Und es drückt halt diese Suche nach etwas aus. So könnte man es, glaube ich, erstmal zusammenfassen.
Das klingt auch sehr plausibel. Ich komme ja ich habe lange im neurologischen Setting gearbeitet und jetzt reden wir ja über Demenz. Vielleicht könnt ihr kurz darauf eingehen, bei welchen Erkrankungen es vielleicht auch noch zu dieser Hinlauftendenz kommen kann, außerhalb auch der Demenz.
Ja, da würde ich gern mal das Wort ergreifen und wollte eigentlich auch den Begriff Demenz nochmal so ein bisschen in den Fokus nehmen, weil jetzt, wir haben es jetzt auch teilweise so verwendet, als wäre sozusagen eine Demenz eine Erkrankung. Man geht eher davon aus, dass das ein Syndrom ist, also eine Kombination von verschiedenen Symptomen. Und die Demenz ist quasi ein Syndrom, die Folge von einer Grunderkrankung. Also wenn du jetzt nach konkreten Erkrankungen fragst, bei denen sozusagen diese Bewegungstendenzen auftreten, dann ist das am häufigsten die Alzheimer-Krankheit, dann auch die vaskuläre Demenz, also wo es quasi zu einer zu geringen Durchblutung des Gehirns kommt, indem eben zum Beispiel die Gefäße im Gehirn verschlossen sind oder nicht ausreichend Blut versorgt werden können mit Sauerstoff. Dann gibt es auch die Lewy-Körper-Demenz. Infolge von Parkinson kann es auch zu einer Demenz kommen. Und die frontotemporale Demenz als sehr spezielle Form der Demenz auch. Dann das Korsakow-Syndrom. Das kann auch dazu führen, dass jemand eine Demenz entwickelt und dann auch solche Symptome ausbildet. Und häufig kommt es auch zu kognitiven Einschränkungen bei Menschen mit Depressionen. Da würde ich jetzt, könnte ich nicht bestätigen, ob da dann auch diese Bewegungstendenzen oder diese Weglauftendenzen sich entwickeln. Aber insgesamt eben diese verschiedenen Erkrankungen, die zu einer Demenz führen können. Genau.
Ja, vielen Dank, dass du das Syndrom Demenz nochmal so bildlich dargestellt hast und gezeigt hast, dass dahinter wirklich ein Syndrom steckt, wo ganz viele Dinge drunter kategorisiert werden können und dass es eben nicht die Demenz an sich gibt, sondern ganz viele Unterarten. Das finde ich wirklich gut, dass du das in dem Zusammenhang nochmal aufgegriffen hast. Meine Frage dreht sich jetzt darum, warum oder weshalb gerade auch bei Demenzen der Verlust von Orientierung denn so eine große Rolle spielt. Gibt es denn da Erklärungsansätze aus der Wissenschaft? Wie ist da euer Kenntnisstand?
Ja, also zu diesem Thema Orientierung, da würde ich gerne einmal ein bisschen früher noch einsteigen, nämlich, dass man sich erstmal nochmal vielleicht klar macht, was Orientierung eigentlich heißt.
Gerne.
Und da geht es eigentlich immer darum, dass man Bescheid weiß und sich zurechtfinden kann und einordnen in die jeweiligen zeitlichen, örtlichen, persönlichen und situativen Gegebenheiten, die uns so begegnen. Damit bildet sie halt auch die Voraussetzung für so eine praktische Lebensführung. Also auch für Anpassung an neue Situationen und so weiter. Und ich brauche eben Orientierung, damit ich das, was ich vorfinde, auch richtig einordnen kann, damit ich mich auch in meiner Lebenswelt zurechtfinde. Und Orientierung hat immer vier Qualitäten, von denen man spricht. Man spricht von zeitlicher, örtlicher Orientierung, Orientierung zur Person und Orientierung zur Situation. Die Zeit erklärt sich fast von selber. Da geht es um das Wissen über den Tag, das Datum, aber auch die Tageszeit, welche Jahreszeit auch ist, welches Jahr und welcher Monat. Und hier muss man immer sagen, diese Bezugspunkte sind sehr fließend, weil die Zeit ja vergeht. Und deswegen ist diese Qualität sehr labil und sehr leicht störbar. Bei der örtlichen Orientierung geht es darum, dass ich mich dass ich weiß, an welchem Ort ich mich befinde. Und bei vertrauten Orten, wie zum Beispiel dem eigenen Haus, der Wohnung, aber auch der Straße oder der Stadt, die ist sehr wenig labil und wenig störungsanfällig, weil das sehr gewohnt ist. Eine neue Umgebung allerdings, die muss ich neu erlernen, mir neu erschließen und deswegen lässt sich die Qualität auch sehr leicht stören. Und genau. Zur Person die Orientierung, die integriert so ein bisschen beides, örtliche und zeitliche Orientierung. Da muss ich Verbindungen knüpfen können, damit ich weiß, wer ich selber bin. Und das ist halt auch dann sehr störanfällig, ne? Vor allen Dingen auf den Ebenen, wo es um die Zeit und den Ort geht. Und die persönliche Biografie, so eine Erinnerung der Lebensgeschichte, die bleibt eigentlich noch lange erhalten. Und auch in der Orientierung zur Situation muss ich den Kontext erfassen, in dem ich so bin. Und ich muss einfach auch wissen, warum ich mich vielleicht dort befinde und in welchem Verhältnis vielleicht auch die Leute, die dort auch sind, zu mir stehen. Das muss ich interpretieren können und das ist dann schon eine hochkomplexe Leistung aus all diesen anderen Orientierungsqualitäten. Und bei einer Demenz oder bei dem Syndrom Demenz kommt es eben oft zu so einem Orientierungsverlust, im Sinne von so einem plötzlichen Blackout. Also, dass die oft plötzlich gar nicht mehr wissen, wo sie gerade sind oder was für ein Tag gerade ist. Und wenn das so ein permanenter Verlust über eine längere Zeit ist, dann kann man auch über einen Orientiertheitsverlust sprechen, dass das so allmählich schlechter wird. Das kommt so aus der Psychopathologie. Und da gibt es übrigens eine sehr schöne Szene in dem Film Still Alice, die das einmal so aufgreift. Da geht es ja um eine junge Professorin an einer Universität, die sehr jung an Demenz erkrankt, die zum Joggen geht und also diese Strecke auch eigentlich täglich läuft und plötzlich nicht mehr weiß, wo sie ist. Und das ist sehr beklemmend dargestellt. Also wenn man da Interesse hat, der Film lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen, weil der das sehr schön zeigt, diesen Orientierungsverlust und dann diese permanente Verschlechterung. Und das ruft oft so eine Reaktion auf emotionaler Ebene hervor. Und alles, was so Emotion ist, bleibt halt bei Demenz oder bei den Demenzsyndromen noch sehr lange auch erhalten. Das hat man halt auch in Studien dann herausgestellt. Und das aber dann, wenn durch so eine Demenz so ein Orientierungsverlust oder ein Orientiertheitsverlust entsteht, dass dann so Gefühle von so Haltlosigkeit oder Verlorensein entstehen, Unruhe, Rastlosigkeit und natürlich Angst oder Panik. Da gibt es dann Studien dazu. Und zum Beispiel von Geiger 2012, der beschreibt, dass durch diesen Orientierungsverlust die Wahrnehmung der Lebenswelt auch sich modifiziert und aufgrund dieser Veränderung einfach das emotionale Erleben nochmal ganz anders wird. Und da kommen halt sehr starke, belastende Gefühle hoch. Und wenn man solchen Situationen ausgesetzt ist, das hat man auch im Zusammenhang mit Demenzen halt erforscht, dann ist so eine ganz einfache Strategie die Flucht. Also so könnte man es vielleicht ein bisschen erklären.
Ja, vielen Dank. Durch so eine Hinlauftendenz, ich mache jetzt hier gerade mal einen Cut, um auch noch die Situation für Angehörige oder Mitarbeitende in einem Pflegeheim noch mit einzubeziehen, da kann das ja auch ein großes Problem werden oder Probleme auf verschiedenen Ebenen, die du uns gleich nochmal erläutern darfst. Und natürlich auch Hinlauftendenz, da denkt man ja jetzt, gut, das unterbreche ich, indem ich vielleicht denjenigen auch in der Einrichtung festsetze, nenne ich es jetzt einfach mal so. Aber da ist ja auch die rechtliche Thematik, soweit ich weiß, nicht so einfach, weil man jemanden nicht die Freiheit, der Freiheit berauben darf. Erstmal eben die Frage, welche Probleme gibt es eben für Angehörige und Mitarbeitende, zum Beispiel im Pflegeheim, mit so einer Hinlauftendenz und wie begegnet man dem auch gerade im rechtlichen Rahmen?
Ja, also ein Mensch, der so ein Verhalten zeigt, löst natürlich auf jeden Fall erstmal gerade bei den Angehörigen einen großen Schreck aus, ja, wenn jemand plötzlich weg ist im Haus oder auch im Kontext Pflegeeinrichtung, stören solche Menschen quasi diesen geregelten Tagesablauf, wenn man so sagen möchte, ja, also das ja, das fordert sozusagen Angehörige, aber auch Pflegekräfte zusätzlich heraus, wenn Menschen solch ein Verhalten zeigen. Und für den Menschen selber ist es aber auch natürlich ein großes Risiko. Also derjenige verläuft sich, verliert die Orientierung, er kommt vielleicht in den Straßenverkehr, wo er sich auch nicht vermutlich adäquat verhalten kann. Da kann es zu Unfällen kommen. Großes Risiko ist gerade so in der kalten Jahreszeit, dass die Menschen nicht warm angezogen sind, sondern einfach mit dem Gedanken im Kopf, ich muss was erledigen, ich möchte dahin das Haus verlassen und lang unterwegs sind draußen und schnell unterkühlen können. Aber auch, dass sie im Sommer bei starker Hitze rausgehen und auch stundenlang draußen unterwegs sind und nicht mehr nach Hause oder in die Einrichtung finden und möglicherweise keine Getränke dabei haben, kein Essen dabei haben. Also sie können dehydrieren. Sie können auch unterzuckern, gefährlich natürlich auch für Menschen, die an Diabetes erkrankt sind. Allgemein, die Medikamente werden gar nicht mitgenommen oder eingenommen, sodass auch Leute lange Zeit unterwegs sind, ohne die nötigen Medikamente vielleicht, die sie einnehmen müssten. Und häufig ist es auch so, dass es irgendwann ja auch zu einer Erschöpfung kommt, durch das viele Laufen und dann natürlich das Sturzrisiko auch extrem steigt. Und Stürze sind ja im Alter ja, ein großes Risiko. Und häufig kommt es dann zu Frakturen, die wiederum können dazu führen, eben ja, dass auch die Menschen länger Zeit im Bett verbringen müssen und dann wieder andere Erkrankungen daraus auch entstehen können. Also das ist halt auch ein großes Risiko. Im Heimalltag, denke ich, ist es häufig so, dass sie als störend empfunden werden. Zum einen für das Pflegepersonal, die ja dann quasi ein extra Auge drauf haben müssen, die Zeit aufwenden müssen, die da sein müssen für denjenigen. Und auch andere Bewohner, muss man sagen, können sich natürlich auch gestört fühlen. Ja? Also es gibt ja auch Bewohner, die den ganzen Tag in ihrem Wohnbereich rumlaufen oder auch im ganzen Haus, dann auch in andere Zimmer gehen, dort nach Sachen suchen oder ja, Menschen suchen oder auch Portemonnaie suchen oder solche Sachen. Also ich glaube, gerade im Heimalltag ist das oft schwierig, diese Menschen dann auch gut aufzufangen mit ihrer, ja, mit ihrer Erkrankung. Was du gerade schon gesagt hast, was ja so unter dem Begriff freiheitsentziehende Maßnahmen zusammenzufassen ist vielleicht. Ich hoffe, dass es inzwischen ein absolutes No-Go ist. Also ich selber habe es zum Glück auch noch nicht erfahren in den Jahren, dass jetzt Leute, sagen wir mal, wenn ihr Zimmer eingesperrt werden oder sowas, das ist natürlich absolut verboten. Auch eine Fixierung ist natürlich nicht erlaubt. Selbst bei einem Menschen mit Demenz, der eventuell auch schon in einem Stadium ist, in dem er viel im Bett liegt, weil er sich körperlich nicht mehr so gut bewegen kann und nicht so mobil ist, selbst die Bettgitter, also diese Seitenteile vom Bett hochzustellen dauerhaft, das gilt auch schon als Fixierung. Und rein theoretisch muss es dazu eine richterliche Anweisung geben. Ja? Also sowas muss immer sehr, sehr gut kommuniziert sein, finde ich. Im Haus, gerade mit den Angehörigen, da muss wirklich, ja, da muss gut kommuniziert und im interdisziplinären Team gearbeitet werden, bevor solche Sachen entschieden werden. Und was man auch nicht unterschätzen sollte, sind ja auch ja, der Einsatz von Medikamenten, von sedierenden Medikamenten, um eben solche Bewegungsdrang zu verringern. Und häufig sind solche Medikamente eine Möglichkeit, die genutzt wird, sollte allerdings natürlich gut abgeklärt sein und auch eigentlich nicht das erste Mittel der Wahl, sondern sedierende Medikamente, ruhigstellende Medikamente sollten eigentlich eher am Ende der Kette stehen, von den Maßnahmen, die man ergreifen kann. Ja.
Ich habe noch mal eine kleine Zwischenfrage, und zwar, du hast gesagt, das Hochstellen der Bettgitter gilt ja schon auch als Festsetzen. Wenn es dauerhaft ist, benötigt es sogar eine richterliche Anordnung. Wann spricht man denn von dauerhaft?
Kann ich so genau gar nicht sagen. Also dauerhaft wäre für mich täglich, ja, würde ich so sagen. Inzwischen werden auch Varianten ja genutzt. Also grundsätzlich sollte man das Bett eines Menschen immer zum Beispiel ganz nach unten stellen. Da geht es ja meistens darum, das Herausfallen eben zu verhindern, ne? Und ja, da ist es ein günstiger, erstmal andere Maßnahmen auszuschöpfen, das Bett ganz nach unten stellen, eine weitere Matratze vor dem Bett zum Beispiel. Und solche Sachen. Ich habe auch schon Dinge erlebt, wenn Menschen wirklich sehr mobil waren und auch über die Bettgitter rüberklettern, dass die dann teilweise auch ein Lager auf dem Boden bekommen. Also dass dann wirklich auf Matratzen zum Beispiel auf der Erde die Menschen versorgt werden, was natürlich eine große Herausforderung fürs Pflegepersonal darstellt, muss man sagen. Aber ja, auch sowas ist möglich, wenn derjenige so viel Energie doch noch aufwendet und dann dort das Bett verlassen möchte.
Ich kenne zum Beispiel in der Klinik, wo ich gearbeitet habe, das waren Bettgitter, die nicht durchgängig waren, sondern die waren in der Mitte eben nochmal offen. Ich glaube, dass es rechtlich eben nochmal ein bisschen anders geregelt dann ist. Das heißt, dadurch, dass es nicht durchgängig ist, zählt es nicht als Festsetzen, weil eben der Bewohner oder der Klient oder der Patient eben aus diesem Bett trotzdem rauskommt. Also solche Möglichkeiten gibt es auch. Was wir zum Beispiel auch hatten, waren in den Zimmern abends immer rotes Licht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Rotes Licht soll ja beruhigend wirken. Und eben diese Hinlauftendenz, ich habe früher Weglauftendenz gesagt, eben ja reduzieren. Ob das jetzt wissenschaftlich belegt ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Genau. Kommen wir zur nächsten Frage. Welche Maßnahmen können denn zum Schutz von Betroffenen, also jetzt in Pflegeheimen zum Beispiel, angewandt werden? Und vielleicht könnt ihr eine kurze Einschätzung machen, inwieweit diese Maßnahmen überhaupt verbreitet sind.
Ja, also da steige ich jetzt gerne noch mal kurz ein. Also wie gesagt, dieser Freiheitsentzug, von dem Steffi jetzt gerade auch erzählt hat, der muss auf jeden Fall ja richterlich auch angeordnet sein und ist auch als letztes Mittel zu sehen. Also es muss, da muss man sehr viele Hürden überspringen. Und es gibt oft so erstmal so ganz allgemeine Sachen, die man vielleicht auch erstmal machen kann und die auch teilweise gemacht werden, sicherlich nicht überall, aber dass zum Beispiel also wenn wir jetzt über den Pflegeheimkontext nachdenken, dass mit dem Pflegepersonal genau gesprochen wird. Also dass das kommuniziert wird, dass da jemand eine Hinlauftendenz hat oder einen gesteigerten Bewegungsdrang hat. Und dass da also erstmal auch eine Information an alle Mitarbeitenden geht, auch vor allen Dingen an die, die zum Beispiel unten im Empfangsbereich arbeiten. Dass die also auch sehen würden, wenn da jetzt jemand das Haus eben über diesen Weg verlässt, dass da auf jeden Fall schon mal so eine Warnung vorliegt. Es ist auch so, dass oft auf Akten, auch in Krankenhäusern macht man das oft, dass man auf die Akten vorne einen roten oder irgendwie anders markanten Zettel drauf klebt oder in diese Hülle einschiebt, wo dann nochmal draufsteht, Mensch mit Demenz oder Mensch mit kognitiven Einschränkungen oder irgendeine Information, dass auch da sofort ersichtlich ist, aha, für jemand, der vielleicht jetzt in der Nummer aushilft oder so, dass auch der dann weiß, ah, da habe ich es mit jemandem zu tun, der potenziell davon betroffen sein könnte. Dass auch sinnvoll ist, zum Beispiel ein aktuelles Foto und eine genaue Personenbeschreibung schon bereitzuhalten, dass also im Ernstfall, wenn ich die Polizei einschalten müsste, auch sofort aktuelle Informationen halt vorliegen mit einem aktuellen Foto. Macht auch Sinn, mit der lokalen Polizei auch schon in Kontakt zu treten, einfach, dass da auf jeden Fall die Behörden auch informiert sind, dass da halt gehandelt werden müsste. Und wie es ja bei dem Beispiel aus dem Eingang halt eben war, dass man auch mit lokalen Geschäften oder anderen Einrichtungen, die da so vor Ort drumherum sind, einmal kommuniziert, dass das sein könnte. Da muss man datenschutzrechtlich einfach nochmal schauen. Das muss man sicherlich gut absichern. Aber einfach im Allgemeinen die umliegenden Lokale und so sensibilisieren, macht mit Sicherheit auch Sinn. Das wird zum Teil auch wirklich gemacht. Also auch in den Einrichtungen, in denen ich bis jetzt so unterwegs bin, sehe ich sehr oft diese Zettel auf den Akten und das Personal ist in der Regel sehr gut informiert darüber. Und dann gibt es aber natürlich noch andere Maßnahmen, die gemacht werden. Und Steffi hatte eben schon mal kurz die Medikamente angesprochen und die werden zum Teil halt erst dann auch eingesetzt, wenn tatsächlich Gefahr im Verzug ist. Vorher sagt man immer, dann eher doch laufen lassen und die Umgebung möglichst sicher gestalten. Und solange da kein Leidensdruck und keine Gefahr entsteht, auch die Medikamente schon, auch aus dem Grund, dass jemand, der vielleicht sediert ist über ein Medikament, natürlich auch sturzgefährdet ist, wenn er dann doch losläuft. Und das kann halt echt auch gefährlich sein und sollte deswegen da gut überlegt sein. Und deswegen ist eigentlich die Devise erstmal, wenn es geht, laufen lassen. Und andersweitig für Sicherheit sorgen. Und ja, da gibt es also in dem Heim, in dem ich vorrangig unterwegs bin, die haben so ein System, dass eben, die haben einen geschützten Bereich, wo die Bewohner mit Demenz wohnen. Und wenn man dort die Türklinke betätigt und nicht gleichzeitig einen Knopf drückt, wird ein Alarm ausgelöst.
So, das kenne ich auch.
Mitkriegt, da kommt jemand. Ne? Die sind relativ gängig, glaube ich, mittlerweile.
Ja.
Weil halt eben die Türen, also jede Beschränkung, die ich mache, also wo ich einen Menschen in seiner Freiheit einschränke, dahin zu gehen, wo er hin möchte, stellt auf jeden Fall schon einen Freiheitsentzug dar.
Mhm.
Also sobald ich eben so ein System habe, wo die Türe quasi verschlossen ist, das muss ich richterlich tatsächlich anordnen lassen. Und diese Alarmsysteme, die stellen ja in dem Sinne keine Beschränkung dar, die alarmieren nur das Personal, dass da jemand gerade die Station verlässt.
Interessant, weil ich war mal in einem Pflegeheim, wo man, wenn man raus wollte, tatsächlich zwei Tasten drücken musste. Also erst eine obere und dann eine untere, glaube ich. Und wenn man nur die untere gedrückt hat, dann ging die Tür nicht auf. Und da war ein riesen fetter gelber Zettel, so von wegen erst unten, da, erst oben, dann unten drücken oder so, irgendwie sowas. Oder erst rechts oder links, ich weiß nicht mehr genau. Also riesengroß, einfach auch, damit jeder raus kann. Aber derjenige, der ein Demenzsyndrom entwickelt hat, das eben wahrscheinlich nicht mehr ganz hinbekommt. Zählt das dann auch dazu? Das ist jetzt echt fies, die Frage, ich weiß, aber ist ja, da geht ja kein Alarm los und derjenige kann trotzdem, sondern ich setze ja quasi nach der Thematik, wie du gerade gesagt hast, denjenigen dann schon fest, weil ich quasi so ein Rätsel davor stelle vor die Tür, bevor sie durchgehen kann.
Ja. Escape Room.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall, das ist immer sehr heiß diskutiert. Und da ist oft immer so dieser Konsens, erstmal, dass es erstmal keinen Konsens gibt. Es gibt dann die Leute, die diese Systeme installieren, die sagen, ja, das ist total in Ordnung so. Na, und dann gibt es aber auch wiederum, wie du halt sagst, ne, ich setze jemanden eigentlich damit auch fest, weil ich schon weiß, dass er diese Hürde nicht bewältigen kann. Dann argumentiert man vielleicht auf der rechtlichen Seite wieder, aber theoretisch könnte er ja, weil er ja, weil es ne, die Möglichkeit ja gibt. Also ich finde, also gerade in diesem Bereich ist es echt schwierig, diese richtige Maßnahme halt zu finden, ohne eben Freiheitsentzug darzustellen.
Also
Ist halt,
ich
wenn es
finde
am
das.
Haupteingang ist, schon noch mal vielleicht was anderes, ne? Also da muss ja eigentlich jeder schnell rauskommen, wenn irgendwas ist, ne?
Absolut, ja.
Also ich fand das jetzt wirklich sehr interessant, dass du das jetzt so dargelegt hattest, weil so, wo ich dann auch mal nachgefragt hatte, hieß es ist ein riesengroßer Zettel, das kann gar niemand irgendwie falsch verstehen. Das stimmt auch, für mich war das völlig einleuchtend. Aber dieser Grundgedanke, egal welche Hürde ich da hinstelle, wenn ich jemanden an seinem Weg hindere, dann muss das andersweitig abgeklärt werden, finde ich einen sehr, sehr wertvollen Gedanken.
Absolut, ja.
Also was auch zum Beispiel gerne gemacht wird, ist, wenn solche, also was ja auch oft gibt, sind diese Fluchttüren nach draußen, also auf zum Beispiel Außentreppen. Und die sind oft auch sehr attraktiv, um da zu versuchen, rauszukommen. Und da gibt es ja auch extra diese Emergency-Schlusssysteme für die Klinken. Aber was da zum Beispiel auch, was ich schon oft gesehen habe, was ich auch irgendwie total schön finde, ist, dass dann eben diese Tür so gestaltet wird, dass sie nicht mehr aussieht wie eine Tür. Und damit erstmal halt diese Attraktivität, da rausgehen zu wollen, gar nicht entsteht.
Das ist
Also, dass dann
interessant.
trotzdem ein, ja, also, dass es halt gekennzeichnet ist, dass es ein Ausgang ist, aber dass erstmal so, wenn ich drauf gucke, mir nicht direkt klar ist, dass da eine Tür ist. Also, ob man da jetzt mit irgendwelchen Folien hantiert, die dann aussehen wie Holzpaneele oder sonstiges. Da gibt es durchaus echt unterschiedliche Sachen, die sich die Einrichtungen einfallen lassen.
Also
Hast du
ich
uns
kenne,
da
ich, Entschuldigung,
Beispielbilder?
Sabrina.
Sorry, hast du uns da Beispielbilder?
Beispielbilder?
Wie soll sie denn
Ja.
jetzt Beispielbilder zeigen, Sabrina?
Ja, leider für unseren Instagram-Account
Ach so.
irgendwann. Ach, fürs Instagram. Ich kann mal schauen, ob ich da was raussuchen kann. Ich kann jetzt mal nichts versprechen, aber ich gebe mir mal Mühe und wenn ich was finde, lasse ich euch das gerne mal zukommen.
Sehr gern, ja. Weil
Vielen
ich
Dank.
kenne jetzt mit den Türen noch ein bisschen anders, ganz kurz mal einhaken. Ich weiß nicht, Nathalie, du wirst das wahrscheinlich auch kennen, wenn du in den Niederlanden studiert hast, dass in gewissen Pflegeheimen eben die Türen von den Bewohnern so bedruckt wurden wie ihre Eingangstüren, die sie sonst zu Hause immer hatten.
Das habe ich auch schon gesehen, ja.
Das ist auch eine sehr, sehr spannende Sache, finde ich. Ja.
Total interessant für die Orientierung, einfach
Absolut.
sensationell. Ich wollte noch ganz kurz jetzt, also wir haben jetzt so die Maßnahmen, so diese großen Maßnahmen, wie man so die Türen eventuell sicher macht. Es gibt aber auch noch so ganz kleine Sachen, die so in den letzten Jahren halt echt so ein bisschen Fahrt aufgenommen haben. Zum Beispiel so kleine GPS-Sender, die man zum Beispiel jemandem in die Tasche stecken kann. Also da nutzt man allerdings auch Taschen, die die nicht so oft wirklich nutzen, damit dieser Sender da auch drinne bleibt, sodass die also auch, wenn die weg, also wenn sie dann rausgelaufen sind und auf der Suche irgendwo hingelaufen sind, dass man sie finden kann, dass man sie orten kann. Da gibt es ja zum Beispiel auch diese AirTags von Apple, die man dafür nutzen kann. Und es gibt auch so Systeme, die man wie eine Armbanduhr ummachen kann oder da gibt es ein ganz schräges Bild, habe ich im Internet gesehen, wo es jemand trägt wie eine Fußfessel. Das finde ich zum Beispiel nicht so attraktiv,
Nett.
aber diese GPS-Sender oder AirTags, die man irgendwo oder im Schuh oder so unterbringen kann, die können schon mal Sinn machen, dass falls da wirklich mal was passiert und jemand so eine Einrichtung verlässt, dass man sie eben auch schnell finden kann.
Okay, cool. Da gibt es ja wirklich wahnsinnig viele Sachen. Als du vorhin angesprochen hattest, dass man ja auch die Geschäfte und so weiter mit ins Boot holen könnte oder die Einrichtungen. Ich war mal in der Praxis, wo so ein bisschen ein abgesonderter Stadtteil war. Das war eigentlich ganz schön. Das war wie so ein Dorf in der Stadt. Und da gab es auch einen, der eine Hinlauftendenz hatte und wahnsinnig viele Kilometer zusammengelaufen ist. Und in einem Pflegeheim, der hat noch zu Hause gewohnt, und in einem Pflegeheim, aber auch im Supermarkt, da gab es einen Aushang von dem mit Bild, ne, datenschutzrechtlich schwierig, aber das war alles abgesprochen mit den Angehörigen. Und da hieß es, Sie haben diesen Mann gesehen, grüßen Sie ihn freundlich und sagen Sie ihm, dass seine Frau zu Hause wartet.
Oh, sehr schön.
Und also es fand ich total nett tatsächlich. Und dann haben der wurde echt immer mal wieder auch angesprochen und gesagt, oder wenn ich dann irgendwie Hausbesuche gemacht habe, habe ich den auch an den irgendwie gesehen, habe ich gesagt, ah, Herr so und so, Ihre Frau wartet zu Hause. Und er, ah ja, und dann ist er immer wieder nach Hause getigert. Das war auch eine schöne Sache tatsächlich. Ja.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr wertschätzender Umgang dann eben auch damit, ne? Was ich halt auch ganz wichtig finde, weil Steffi hat gesagt, die werden schon dann in Einrichtungen, auch in Krankenhäusern, also ich erlebe es dann halt oft auf dieser Akutgeriatriestation, dass das halt wirklich fürs Personal, aber auch für Angehörige zu Hause immer eine wahnsinnige Belastung darstellen kann. Und dann finde ich so einen wertschätzenden Umgang damit echt schön.
Das führt gerade zur nächsten Frage, die wir noch für euch parat haben. Und eben ganz wichtig sind natürlich die Angehörigen. Und Programme wie auch in den Leitlinien des COPE oder des ACT reduzieren ja nachweislich den Stress für pflegende Angehörige. Also so konnten Studien das schon herausfinden und kann damit auch die Akzeptanz und der Umgang mit einer Hinlauftendenz erreicht werden. Eurer Erfahrung nach? Und welche Maßnahmen würdet ihr denn unseren Zuhörenden konkret empfehlen, um das Thema Hinlauftendenz in die Angehörigenberatung anzugehen?
Ja, also die Angehörigenarbeit ist, glaube ich, auch wirklich ein wichtiger Aspekt, den gerade wir Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten im Blick haben. Und du hattest jetzt schon ein Programm angesprochen, das COPE, vielleicht auch COPE oder COPE genannt, ein US-amerikanisches Programm, was jetzt auch in Australien implementiert wurde. Und zwar geht es da um Menschen mit Demenz, die sozusagen in ihrer Umgebung weiterleben sollen und dass die Umgebung sozusagen angepasst wird an die Menschen. Und was ich an dem Programm wunderschön finde, ist, dass Ergotherapeutinnen und auch Pflegepersonal die Familien in der Häuslichkeit aufsuchen und dort eine Beratung anbieten. Und das ist eben auch das, glaube ich, was wichtig ist, dass man sozusagen auf die Familien, die schon eine große Belastung haben, dass man auf diese Familien zugeht. Und sie auch schult, denn die Erfahrung ist schon, dass gerade Angehörige, die jemanden mit einer Demenz, mit einem demenziellen Syndrom zu Hause versorgen, eine extrem hohe Belastung haben. Also ich denke, wir als Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten arbeiten mit den Leuten zusammen. Wir haben dann Arbeitsalltag, aber wir können dann halt auch Feierabend machen und dann sind wir nicht mehr mit Menschen mit Demenz zusammen. Und wenn man aber sich um seinen Ehemann, seine Ehefrau, seine Mutter, seinen Vater kümmert, dann ist man ja wirklich 24/7 für diesen Menschen verantwortlich. Und wenn dann jemand eben ein Verhalten hat, was schon sehr herausfordernd ist, was einen täglich fordert, dann sind diese Menschen häufig an der Grenze des Möglichen, was sie überhaupt schaffen können. Und ich denke, diese Entlastung und dahingehend zu beraten, ist meine Erfahrung, ist sehr wichtig. In Deutschland finde ich, oder ist meine Erfahrung, ist es so, dass man als pflegender Angehöriger selber aktiv werden muss. Man muss sich in den Pflegestützpunkt begeben, man muss die Pflegekasse anrufen, man muss einen Pflegedienst finden und beauftragen und dann bekommt man auch Hilfe, keine Frage. Aber man muss sozusagen schon in seiner Belastungssituation an sich viele Hürden überwinden, um dann auch Hilfe zu bekommen. Und da sind wir als Ergotherapeutin natürlich ein schönes Bindeglied, weil wir ja quasi schon an den Familien recht nah dran sind. Und dann eben dort Hilfe bieten können und auch Unterstützung bieten können und eben auch Beratung bieten können. Und es gibt auf jeden Fall Entlastungsmöglichkeiten für diese Familien. Die Hürde ist manchmal groß, das annehmen zu können. Also häufig ist ja auch ein schlechtes Gewissen damit verbunden. Aber eine sehr schöne Variante finde ich, dass man denjenigen auf jeden Fall an einem Tag, an 2 Tagen pro Woche zum Beispiel in eine Tagespflegeeinrichtung bringt oder bringen lässt, abholen lässt, einfach um auch einen Tag Ruhe für sich zu haben als pflegender Angehöriger, um auch mal wieder Kraft schöpfen zu können, ja. Genauso die Verhinderungspflege oder man hat auch das Recht, als pflegende Angehörige Urlaub zu machen, ja. Und für die Zeit kann man auch jemanden stationär in eine Seniorenpflegeeinrichtung unterbringen lassen. Ja. Die Hemmschwelle ist sehr groß, aber ich versuche immer zu vermitteln, dass auch Angehörige oft ja dann von Folgeerkrankungen betroffen sind, weil sie so erschöpft, ausgelaugt und körperlich am Ende sind, dass sie dann selber irgendwann auch na, zusammenbrechen und keine Kraft mehr haben. Und da eben auch wirklich Unterstützung zu bieten, gut zuzusprechen und zu sagen, du darfst das, du leistest hier einen wunderbaren Job und gönn dir eine Auszeit. 2 Tage die Woche Tagespflegeeinrichtung kann derjenige gut schaffen, der ist da gut aufgehoben, gut gepflegt, gut umsorgt. Also in diese Richtung, finde ich, sollte es auf jeden Fall gehen, um eben Entlastung zu schaffen und diese große Last, einen Menschen mit Demenz zu betreuen, eben auf viele Schultern zu verteilen und nicht von einer Person lassen zu müssen. Ja.
Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Gedanke. Ich wollte noch ganz kurz fragen, das COPE, gibt es das auch schon auf Deutsch oder ist es nur englischsprachig zu erhalten?
Also ich denke, es gab schon Veröffentlichungen in Deutschland dazu, aber es läuft hier ein bisschen anders in Deutschland. Also so wie ich es jetzt mir angeschaut habe, zum Beispiel Australien, da wird das sozusagen als ja, nationales Programm aufgelegt und dann wird das wirklich in ganz Australien publiziert. Man kann online an Seminaren teilnehmen und dann das umsetzen. Und in Deutschland, ja, dann ist es meistens auch Ländersache. Jedes Bundesland hat ja auch verschiedene Programme. Und genau, also direkt, dass Deutschland das aufgenommen hat und so umsetzen will, nicht. Aber Veröffentlichungen dazu gibt es in Deutschland inzwischen auch. Ja.
Okay, danke.
Dürfte ich da ganz kurz, mir kam da jetzt gerade, als Steffi gesprochen hat, auch wie das so in Deutschland geregelt ist, noch so ein Gedanke. Weil es gibt hier in Rheinland-Pfalz auf jeden Fall dieses Projekt der Gemeindeschwester. Das ist so ein Modellprojekt, was hier in manchen Gemeinden halt angeschubst wurde. Genau, wo ja, ausgebildete Pflegekräfte zum Beispiel proaktiv Familien oder ältere Menschen eben aufsuchen und Beratungen zum Beispiel auch anbieten können. Das ist im Moment halt leider nur so Modellprojekt. Weiß jetzt nicht, ob es das außerhalb von Rheinland-Pfalz gibt. Es bestimmt auch noch ein paar Bundesländern, in denen das gibt oder Kommunen, in denen das gemacht wird. Aber das wird auch wissenschaftlich begleitet und da bin ich einfach gespannt, ob wir dann auch solche Angebote schaffen können, dass vielleicht auch da die Ergotherapie ein bisschen sich mit engagieren kann. Weil ich denke, da hätten wir halt auch viel zu bieten in der Prävention oder halt auch in der Situation der frühen Hilfen, denke ich.
Super, vielen Dank. Jetzt kann ich gleich mal mit der letzten Frage eingrätschen und die hat nicht immer was mit dem Thema direkt zu tun, Aber es interessiert uns trotzdem immer sehr. Wer hat euch denn bisher auf eurer Arbeit inspiriert und wer tut es vielleicht immer noch?
Ja,
Puh, ja. Steffi, magst du anfangen?
Ja, also eher zufällig bin ich eigentlich zum Beginn meiner beruflichen Karriere als Ergotherapeutin in einer Seniorenpflegeeinrichtung sozusagen anfänglich auch tätig gewesen als externe Ergotherapeutin. Und ich weiß nicht, schon ab dem ersten Tag, ich erinnere mich auch genau an die erste Therapieeinheit und also für mich war sofort irgendwie so ein Feuer entbrannt und die Arbeit hat mir sofort unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich schöpfe tatsächlich sehr viel Energie und Inspiration aus den unglaublich bewegenden und tollen Biografien der älteren und hochaltrigen Menschen, muss ich sagen. Also mich persönlich interessieren dabei immer noch besonders die weiblichen Klientinnen, muss ich sagen, wie die eben ihren Weg gegangen sind durch schwere Zeiten, durch gute Zeiten. Und mich interessieren dann auch immer so Ehen, die zum Beispiel 50 Jahre gehalten haben. Da frage ich mich auch immer oder frage oftmals, sag mal, wie haben Sie das eigentlich geschafft? Also ich schöpfe tatsächlich viel Inspiration aus diesen tollen Biografien der alten Menschen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite.
Und du, Nathalie?
Ja, also Steffi, du nimmst mir quasi schon fast die Worte aus dem Mund. Also ich habe schon tatsächlich als kleines Kind sehr oft und am allerliebsten bei den älteren Herrschaften auf dem Schoß gesessen und mir deren Geschichten angehört und fand es halt immer total faszinierend, solche Geschichten einfach immer wieder auch zu hören und zuzuhören. Und es hat sich so am Anfang der Berufskarriere habe ich erst noch so gedacht, ach nee, Kinder und der neurologische Bereich fand ich halt besonders spannend damals. Und dann ist es mir aber auch schnell so gegangen, dass ich mich darauf, also dann auch die ersten geriatrischen Klienten, die dann mal so gekommen sind, dann da habe ich mich dann auch entschieden, mich da wieder hin zu orientieren. Und es ist tatsächlich auch so, dass die haben einfach wahnsinnig viel zu erzählen. Die haben sehr viel Lebenserfahrung und die bringen echt einfach total interessante und spannende Geschichten mit, sodass man einfach in dieser Arbeit mit den alten und sehr alten Menschen einfach immer, immer wieder überrascht wird oder auch Sachen nochmal ganz anders sieht oder anders, ja, einfach auch nochmal andere Perspektiven einem eröffnet werden, einfach nur durchs Zuhören. Jetzt gar nicht so sehr von Kollegen oder Personen aus unserem Berufsfeld, wo sicherlich auch immer sehr viele neue Ideen aufkommen, auf die man so aufsteigen kann. Aber tatsächlich so in der Arbeit bin ich auch eher bei meinen Klienten, die mir so ihre Lebensgeschichten mitteilen.
Wirklich schöne Antworten von euch und sehr wertschätzend eurem Klientel gegenüber. Vielen, vielen Dank euch, auch dass ihr uns heute in einem sehr, eigentlich sehr großen Thema so viel Einblick gegeben habt. Auch einen Einblick, den man vielleicht nicht ganz so gewohnt ist von der Seite, von der Perspektive. Wir hoffen natürlich, dass wir alle dem Thema gerecht werden konnten. Ich glaube, das ist ein Thema, darüber könnte man Stunden über jede einzelne Frage philosophieren gefühlt. Ja. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir euch, liebe HörerInnen, einen guten Abriss gegeben haben. Und falls ihr natürlich Fragen habt, dürft ihr die gerne an uns stellen unter info@performance-skills.de oder in Instagram oder auf Facebook oder wo ihr uns sonst noch findet, auf irgendeiner Fortbildung, gell, Robert?
Richtig, richtig.
Und dann geben wir die sehr gerne weiter. Oder ihr kontaktiert den DVE-Fachausschuss Geriatrie natürlich direkt. Ich denke, das darf ich so sagen, oder Steffi, Nathalie?
Ja, selbstverständlich.
Okay, wunderbar. Dann vielen Dank, dass ihr da wart. Und liebe HörerInnen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Genau.
Von meiner Seite aus auch nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns das Thema heute nahegebracht habt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.
Performance Skills, der Podcast.